Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern. In der heutigen Episode spreche ich mit Christian Kastens, Vorstand bei der Bank im Bistum Essen oder kurz der BIP Fair Banking. Im Kern geht es um die Frage, wie bleibt eine Spezialbank wie die BIP wettbewerbsfähig in einem Markt, der immer enger und umkämpfter wird. Wir schauen auf die besonderen Herausforderungen der Bankenbranche, die wachsende Rolle von Fintechs und Bigtechs und warum agile Organisationsformen dabei entscheidend sein können. Christian nimmt uns mit in die Gedankenwelt des Vorstands, berichtet, wie die BIP ihre Mitarbeitenden aktiv in die Zukunftsgestaltung einbindet und warum es so wichtig ist, die Bank zur Sache aller zu machen. Also bleibt dran, es geht um Transformation, Verantwortung und die Frage, wie man als Bank den Sprung in die Zukunft schafft.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und ich darf dich ganz herzlich begrüßen im Kurswechsel-Podcast. Lieber Christian, moin. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, moin Arne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Lass uns doch mal anfangen damit, wer bist du eigentlich und was machst du so? Stell dich kurz vor, damit wir wissen, mit wem haben wir es hier zu tun.
Das mache ich total gerne. Ja, ich bin Christian Kastens, bin gebürtiger Bremer. Ja, also die erste Verbindung zu Kurswechsel haben wir damit schon gelegt. Bin 42 Jahre alt und ich bin aktuell bin Vorstand bei der Bank im Bistum Essen und bin dort verantwortlich in meinen Ressorts für die Unternehmensentwicklung, für die Gesamtbanksteuerung, für die Finanzen, fürs Kreditmanagement und auch für den Compliance-Bereich. Ich bin bei der Bank im Bistum Essen seit 2022 und bin seit Mitte 2023 Vorstandsmitglied. Vorher war ich ja über 20 Jahre bei der Commerzbank tätig in verschiedenen Funktionen, zuletzt für 4 Jahre als Risikovorstand bei der Commerzbank-Tochter in Ungarn, in Budapest. Und ja, vielleicht privat noch ein paar Informationen drumherum. Ich suche meinen Ausgleich sehr sportlich, gerne im Rennrad fahren und daneben auch auf vielen Reisen mit meiner Frau und unserer Hündin.
Mhm. Vielen Dank. Was ich ganz witzig finde an der Stelle schon, dass du jetzt nicht von der BIP gesprochen hast, Kurzform für die Bank im Bistum Essen, sondern weiß ich nicht, ob bewusst oder unbewusst das so ausgesprochen hast. Als wir uns kennengelernt haben, da kommen wir gleich noch zu wahrscheinlich, was so Hintergrund war und ich Bank im Bistum Essen gehört habe, da ging bei mir im Kopf auch gleich der Film los, um dann hinterher festzustellen, in vielen Bereichen zu Unrecht, stell doch mal vor, die BIP, wer seid ihr? Wer ist die Bank im Bistum Essen?
Ja, tatsächlich habe ich es gerade ganz bewusst ausgesprochen. Ja, die Bank im Bistum Essen ist unser offizieller im Handelsregister eingetragener Name. Und damit verbunden ist aber natürlich auch die Historie der Bank. Wir sind eine genossenschaftliche Spezialbank mit christlichen Wurzeln und wir sind sowohl im Privat- wie auch im Geschäftskundenbereich aktiv und wir feiern im kommenden Jahr unser 60-jähriges Jubiläum und darauf ist die Bank mit all ihren Mitarbeitenden auch sehr stolz. Wir sind geprägt von unseren sozial-ökologischen Werten und haben einfach eine ganz klare Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit, die wir aber sehr stark vom Menschen her denken. Und man kann sich im Grunde die Bank vorstellen als eine Bank, die die gesamte Palette von modernen Bankdienstleistungen im Angebot hat. Ja, wir haben Geschäftsfelder, die sich insbesondere im Bereich von Institutionen und Unternehmen, dem Vermögensmanagement, im Privatkundenbereich inklusive der Baufinanzierung und dem Private Banking bewegen. Und daneben sind wir auch im Bereich der Mikrofinanzfinanzierung aktiv. Also insofern, wenn man uns vergleicht zu einer klassischen Volks- und Raiffeisenbank oder einer Sparkasse, kommen wir eigentlich mit dem gleichen Produktangebot. Wir betreiben unser Geschäft und da sieht man dann schon die Ausrichtung unseres Spezialinstitutes. Wir agieren vom Standort in Essen. Wir haben keine Filialen deutschlandweit, aber wir sind in einem Omnikanal-Modell unterwegs. Das heißt, wir betreuen unsere Kundinnen und Kunden persönlich, telefonisch, online und mobil. Ja. Und ich glaube, man muss herausstellen, dass wir einen großen Wert darauf legen, dass wir dort investieren, wo es im Grunde im Einklang mit unseren sozialen und ökologischen Werten und Prinzipien im Einklang steht. Ja. Und da richten wir einen großen Fokus auf die Kreditvergabe, die insbesondere im Gesundheits- und in der Sozialwirtschaft passiert, aber auch sehr stark im Bereich der Energiewirtschaft sowie im sozialen Wohnungsbau. Ja. Vielleicht ist es noch ganz interessant, dass die Hörerinnen und Hörer ein Gefühl dafür bekommen, wie groß unsere Bank eigentlich ist. Wir haben mittlerweile, sind in den letzten 2 Jahren relativ stark auch auf der Personalseite gewachsen, über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben ca. 18.000 Kundinnen und Kunden und über 5.000 Mitglieder und haben eine Bilanzsumme von ca. 6,5 Milliarden Euro. Das ist eine Größe, wenn man über Banken spricht, die immer erstmal wichtig ist, ja, 6,5 Milliarden Euro Bilanzsumme. Und davon, und das wiederum finde ich auch nochmal wichtig, 4,5 Milliarden Euro an Kreditforderungen, ja, die wir entsprechend dort investieren, wo wir damit auch eine entsprechende Wirkung erzeugen können im Sinne unserer sozial-ökologischen Ausrichtung.
Mhm. Kannst du, wenn du das mal so nimmst, also die BIP als Spezialbank, so hast du es, glaube ich, ausgedrückt, hat sicherlich auch durch die Historie und die Ausrichtung sehr spezielle Herausforderungen, sage ich mal. Aber unabhängig davon hast du jetzt auch so den Vergleich angestellt zu Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, so als Mitglied sozusagen einer gewissen Branche. Vielleicht kannst du uns als Hörende dieses Podcasts und vielleicht auch als Nicht-Banker mal mitnehmen in so ein Gefühl von, vor welchen Herausforderungen steht ihr gerade? Was ist gerade los so für euch als Spezialbank im Konkreten sozusagen, aber ganz allgemein in der Bankenwelt? Also was passiert da gerade, warum es sich lohnt, auch jetzt sind wir hier im Kurswechsel-Podcast, über so etwas wie einen Kurswechsel nachzudenken?
Das kann ich gerne machen und da heben wir uns natürlich erstmal von der Branche grundsätzlich nicht ab, ne? Obwohl es ein paar Spezifika gibt, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Aber insgesamt kann man natürlich beobachten, gerade im deutschen Bankenmarkt, der ja sehr davon geprägt ist, dass er eine Vielzahl an Banken im Drei-Säulen-Modell beinhaltet, mit mittlerweile ja circa um 1400 Instituten, die noch aktiv sind, dass wir einem hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, ja, der insbesondere dazu führt, dass ein Margenzerfall weiterhin zu beobachten ist, der im Grunde auch über die Niedrigzinsphase auch nochmal zugelegt hat. Ja, und neben diesen drei Säulen, die man ja klassischerweise im deutschen Bankenmarkt kennt, sieht man natürlich seit vielen Jahren auch schon einen Zustrom an weiteren Instituten, die wir häufig auch als vierte Säule beobachten. Das heißt, es kommen ausländische Banken auf den deutschen Markt, es gibt Fintechs, es gibt Big Techs, es gibt einen Trend hin zu Plattformen, zu Embedded Finance, also das Wettbewerbsumfeld ist von den Wettbewerbern einfach breiter geworden. Ja, und zusätzlich sehen wir natürlich auch, dass das regulatorische Umfeld, wir wollen zwar nicht drüber klagen, sondern das auch immer als sinnvoll betrachten, was wir tun, aber natürlich ist es aufwendiger und europäischer geworden. Und vor dem Hintergrund steigen die Anforderungen, gerade auch für kleinere Institute und mittelgroße Institute, weil wir in dem Bereich noch keine deutlichen Fortschritte gesehen haben, dass es eine starke Differenzierung der regulatorischen Anforderungen nach Größenklassen gibt. Und daneben muss man natürlich auch sagen, dass die Erwartung der Kunden sich verändert hat. Ja, wir nehmen natürlich gerade im Privatkundenbereich seit Jahren schon wahr, dass ein nahtloses, persönlich digitales Banking eine ganz klare Erwartungshaltung ist. Das schwappt aber natürlich auch sukzessive über in Richtung der Firmenkunden und mehr auch auf unser Kernkundenklientel im Bereich der institutionellen Kunden. Und die Wechselbereitschaft, würde ich mal sagen, ist grundsätzlich größer geworden, ja, und steigt auch weiter. Ja, insofern bewegen wir uns einfach in einem sehr, sehr stark sich konsolidierenden Umfeld. Ja, wir sprechen, glaube ich, im weiteren Verlauf auch nochmal darüber, wenn wir zu der Studie von Oliver Wyman kommen. Mhm. Aber die Erwartungshaltung, die auch wir haben, ist, dass die Anzahl an Banken in Deutschland deutlich noch abnehmen wird in den kommenden Jahren. Und sich dort zu behaupten, ist natürlich die Kernherausforderung, die wir auch für uns als BIPFER Banking dort sehen. Ja, und wenn man dann so ein bisschen den Blick mal rüberschwenkt von der grundsätzlichen Branchensituation zu uns in dem Umfeld, dann kann man natürlich schon sehen, dass wir eine unheimlich treue Kundschaft haben. Ja, ich glaube, der Trend, der jetzt im Markt seit Jahren schon vorherrscht und im Grunde auch bestehende Bankgeschäftsmodelle von neuen Playern im Markt angegriffen werden, der tritt etwas verzögert in unserem Geschäftsmodell in einer Nische als Kirchenbank ein, weil wir bei den institutionellen Kunden zum einen ja sehr treue Kunden haben, wie gerade gesagt, auf der anderen Seite aber auch das digitale Kundenerlebnis nicht das alles Entscheidende war und ist. Ja, wir sind sehr, sehr stark auf der Finanzierungsseite aktiv und sind auch mit großen Volumen, mit einer großen Risikobereitschaft in einem Markt oder in Märkten unterwegs, die wir verstehen. Und dort einzutreten und dieses Geschäftsmodell anzugreifen, ist gar nicht so einfach, ne, weil es auch viel mit Branchen-Know-how und auch überhaupt mit der Möglichkeit, großvolumige Finanzierung bereitzustellen, zu tun hat. Ja, und insofern sind wir etwas verschont geblieben, sind aber an der Stelle nicht naiv und sehen natürlich, dass wir Stück für Stück dort auch zusätzliche Wettbewerber sehen und unsere klassischen Kunden ja auch mehr und mehr dazu übergehen, ihre eigentliche Kirchenbank nicht mehr ohne Marktvergleich zu lassen. Ja, also auch die Bistümer als klassisches Beispiel einer Kundengruppe, die wir begleiten dürfen, schauen sich um, ja, und machen auch entsprechende Vergleiche, wenn es um Konditionen beispielsweise geht. Ja, und damit müssen wir umgehen. Ja, und das führt uns auch natürlich dazu, dass wir auch schauen müssen, dass wir einen State-of-the-Art-Technologieeinsatz anbieten. Insbesondere auch deswegen, weil natürlich mittlerweile auch in ja leitende Funktionen unserer institutionellen Kunden die nächsten Generationen hineinwachsen. Ja, und die Erwartungshaltung, die aus dem Retail-Banking, aus dem Privatkundengeschäft mitgebracht werden, die wachsen sukzessive dann natürlich auch in unser Betreuungsmodell hinein.
Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz, also für die Nichtbanker, die ich nicht verlieren möchte, bin ich gar nicht so sicher. Du hast von der vierten Säule gesprochen, die ist wichtig gerade in der Branche. Ich bin gar nicht so sicher, wie geläufig dieses klassische Drei-Säulen-Modell, von dem wir Banker dann so selbstverständlich sprechen. Einmal kurz zur Erklärung, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Drei Säulen heißt, es gibt so drei Arten von Kreditinstituten. Das sind die öffentlichen, also Sparkassen im Wesentlichen, dann die genossenschaftlichen Volksbanken, Raiffeisenbanken und die privaten, so wie Deutsche, Commerzbank und so weiter, nur um ein paar große zu nennen. Und mit dieser vierten Säule ist das gemeint, was wir jetzt so an Fintechs, du hast ausländische Unternehmen dazu genannt, aber Fintechs, diese Tech-Unternehmen, die teilweise gar keine Banken sind und aber gleichzeitig Angebote machen für den Markt, den auch ihr als klassische Finanzdienstleister adressiert. Also das ist so das Becken, in dem ihr schwimmt und wo jetzt gerade mit dieser vierten Säule, um nur einen Punkt aufzugreifen, den du genannt hast, als Marktumfeld gerade etwas auf euch zukommt, wo ihr reagieren müsst sozusagen.
Genau, also ich würde dir 100 Punkte für die Beschreibung des Säulenmodells geben. Exakt, das ist es, ja. Da kommen wir klassischerweise her. Und genau, die Gruppe, die du gerade skizziert hast, die sehen wir halt vermehrt nicht so stark, ja, in dem Kundenklientel, was wir adressieren. Aber natürlich gerade im klassischen Privat- und kleingewerblichen Bereich, wird das immer wesentlicher und teilweise verschwimmen ja auch die die Blicke darauf, wer finanziert und wer bringt eine andere Dienstleistung. Wenn man sich beispielsweise Amazon als Beispiel nimmt, ne, dann stehen auch am Ende Dienstleistungen im Finanzsektor dahinter, die Amazon anbietet. Und man merkt es als Kunde gar nicht mehr, dass ich im Grunde beim gleichen Anbieter bin.
Ich nehme noch mal mit, also was habe ich gehört? Regulatorische Anforderungen. Ich glaube, dass wir kriegen vieles so, also wir als Gesellschaft kriegen vieles mit, was so aus EU-Recht und was da alles kommt, die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die natürlich auch und insbesondere vielleicht euch als Bank betreffen. Vierte Säule haben wir gerade angesprochen, veränderte Kundenanforderungen. Ich finde insbesondere diesen Aspekt spannend, den du gerade benannt hast, dass so die Generation derjenigen, die eure Kunden führen, eine ist, die auch andere digitale Anforderungen hat. Vielleicht nimmst du uns noch mal mit in Gedanken, die ihr euch so vielleicht auch im Rahmen oder im Kreise des Vorstandes dazu macht. Oder wir kommen damit sicherlich auch zu der Studie, die wir zitiert haben. Also was wird gerade in Vorständen, vielleicht kann ich da im Plural reden, sogar diskutiert vor dem Hintergrund dieser Veränderung in der Branche, wie man sich denn als Bank und dann bringe ich es zurück zu euch. Wie diskutiert ihr darüber, wie ihr euch aufstellen und positionieren müsst? Wahrscheinlich sogar, um, du hast es jetzt gesagt, in diesem schrumpfenden Markt noch eine Rolle zu spielen in Zukunft.
Ja, genau. Also ich glaube, das konsolidierende Umfeld, ne, das ist ganz, ganz wesentlich. Ne? Also wir beobachten ja schon seit vielen Jahren eine deutliche Fusionswelle im Bereich der Genossenschaftsbanken insbesondere, ja, aber vermehrt auch im Bereich der Spezialinstitute. Ja, wenn man jetzt ganz konkret in den Bereich der Kirchenbanken schaut, dann haben wir in diesem Jahr eine Fusion gesehen der Pax Bank mit der BKC Bank Paderborn und Köln, zwei Kirchenbanken aus dem katholischen Sektor, die sich zusammengetan haben. Also man sieht auch, dass diese Fusionsüberlegungen weiter voranschreiten und, sage ich mal, das regionale Banking verlassen und stärker auch in den Spezialinstitute-Bereich übergreifen. Und das hat natürlich die Gründe, die ich eben auch schon angeschnitten hatte. Ja, die Kostenseite steigt, ne, insbesondere auch aufgrund der regulatorischen Anforderungen. Auf der Ertragsseite erhöht sich der Druck, ja, mit Blick auf die aufgrund des Wettbewerbes und des Zinsdrucks, der dadurch entsteht. Und dann überlegt man sich natürlich, wo Synergien zu heben sind. Ja, und wenn ich entsprechend zusammenführe, entsteht eine gewisse Hoffnung, ja, dass ich vielleicht das Ganze mit weniger Personal durchführen kann. Ein anderer Aspekt dabei ist aber sicherlich auch, dass wir sehen, dass der demografische Wandel und dass im Grunde die Verfügbarkeit von Fachpersonal gerade in ländlichen Gebieten auch abnimmt. Ja, das heißt, wenn ich eine kleine Volks- und Raiffeisenbank bin in ländlicher Struktur, dann ist halt die Frage, ob ich noch jemanden finde, der meinen Risikocontroller morgen ersetzen kann. Ja, und auch das sind in vielen Fällen tatsächlich Gründe, warum es zu Fusionen kommt. Und davon startend haben wir uns natürlich die Überlegung gemacht. Und wenn man sich ja die Oliver Wyman-Studie, die wir uns dann mal durchgelesen haben, als Vorstand mal genau anschaut, dann ist erstmal überhaupt die Zahl der Institute, die Oliver Wyman in 2030 erwartet, nämlich 150 bis 300, eine sehr erschreckende Zahl. Ja, wenn man sich zurückerinnert, dass wir, was ich vorhin gesagt habe, dass wir aktuell noch 1400 Banken im Markt sehen. Ja, das sind, wenn ich es mal überschlage, weniger als ein Viertel, ja, von den heutigen Instituten. Und das hat uns noch mal ein Stück weit als Vorstand von Bipfer Banking auch wachgerüttelt, um zu sagen, was braucht es eigentlich, ne, um am Ende unter den 150 bis 300 zu verbleiben. Und das ist der Anspruch, den wir für uns ausgerufen haben, dass wir den Weg gerne eigenständig weitergehen möchten, ist aber dazu auch Veränderungen bedarf innerhalb der Bank, um dieses Ziel dann am Ende auch zu erreichen.
Also wenn man das so nimmt, und das finde ich auch, du hast mir, als wir uns kennengelernt haben und so die ersten Gespräche geführt haben, relativ schnell diese Studie mal zugeworfen und gefragt, kennst du die eigentlich? Und so haben wir uns immer mal wieder drauf bezogen. Und jetzt ist das natürlich auch irgendwo Glaskugel, weil wir alle nicht wissen, was die Zukunft bringt. Aber die Tendenz, da sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, die können wir heute schon beobachten von dem, was da angeschnitten wird. Also du hast diese Konsolidierung angesprochen. Was für mich dann ja heißt, wenn ich das mal so nehme, was du formuliert hast, wir wollen zu diesen letzten 300 Banken gehören, dann stellt sich die Frage nach Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund der Entwicklung, die wir jetzt auch schon besprochen haben, natürlich auch nochmal etwas anders und wahrscheinlich auch etwas schärfer als in den vergangenen, wenn ich den Zeitraum mal groß mache, 15, 20 Jahren. Sondern die Entwicklungen, die kommen mit oder ohne euch, und die Frage ist, wie positioniert man sich?
Genau, das, man sagt ja so schön, da ist man nur Passagier. Ja, und wir haben uns entschieden, nicht nur Passagier zu sein, sondern im Grunde uns vorzubereiten, ne, auf diesen Weg. Und ich glaube, man muss am Ende sagen, und da geht es uns als Haus, glaube ich, gar nicht alleine so. Ja, wir sind als Bank mit begrenzten Personalkapazitäten und einer sehr effizienten Ausrichtung einfach sehr gut und sehr stark in der Linientätigkeit. Ja, wir wissen, wie man Bankgeschäft macht. Wir wissen, wie wir unsere institutionellen Kunden, die wir seit jetzt fast 60 Jahren sehr persönlich betreuen, wie man das vernünftig macht. Und das hat auch bis hierhin sehr, sehr erfolgreich funktioniert. Ja, wir stehen heute als Bipfer Banking mit einem sehr erfolgreichen und soliden Geschäftsmodell in der Bankenlandschaft. Ne? Aber wir sehen einfach, dass die Anforderungen, die auf uns, an uns herangetragen werden, sei es von den Marktgegebenheiten oder von den regulatorischen Anforderungen, die werden komplexer und sie kommen schneller in kürzeren Zyklen auf uns zu. Und das war eine Beobachtung, die ich, in den ersten Monaten gemacht habe, als ich zur BIP kam, dass es ein Stück weit immer dann schwierig wird für uns, schnell gute Ergebnisse zu produzieren, wenn wir schnell agieren mussten, wenn wir über die Abteilungsgrenzen hinaus agieren mussten. Ja, dann sind hin und wieder Schwierigkeiten aufgetreten. Und das ist, glaube ich, genau aber die Fähigkeit, ja, die wir entwickeln müssen, ja, um entsprechend genau diesen kürzer werdenden Zyklen und der höher werdenden Komplexität vom Markt, wenn wir dem begegnen wollen. Mhm.
Was ich so oder so ähnlich, ich habe es jetzt nicht mehr exakt vor Augen, ja auch schon aus der Oliver Wyman-Studie rauslesen kann, wenn ich die für voll nehme. Die sprechen ja auch so ein paar Empfehlungen aus. Was brauchen Banken eigentlich, um fit für die Zukunft zu sein? Und eins davon ist, sie nennen das dann agile Organisation. Also riesen Buzzword, aber die Beschreibung, die ich da rauslese, trifft eigentlich das, was du auch gerade schon anschneidest, nämlich, dass ich als Institut, als Organisation in der Lage sein muss, diese Veränderung so aufzunehmen und auch in einer Geschwindigkeit und Effizienz aufzunehmen in der Zusammenarbeit, dass ich dem erstens gut begegnen kann und vielleicht zweitens nicht nur reagieren, sondern auch mal agieren kann und Zukunft da bewusst gestalten kann. Und das war, wenn ich das recht entsinne, so der Aufhänger, mit dem wir dann zusammengekommen sind. Ich erinnere mich an eine E-Mail, die wir, glaube ich, bei uns im Kurswechsel-Podcast, in unserer Mail-Inbox hatten, gerichtet an podcast@kurswechsel.jetzt, so muss ich sagen, so war es richtig. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit. Wie ist es dazu gekommen, dass du uns angeschrieben hast und die Überlegung, Kurswechsel aus Bremen vielleicht?
Ja, die viel zitierte E-Mail. Ja, genau. Mhm. Also das war natürlich eine Entwicklung. Ja, und ich glaube, grundsätzlich kann ich sagen, dass das Thema Organisationsentwicklung mich auch vorher schon interessiert hat. Ja, es war für mich kein neues Umfeld. Und das Ganze hat sich dann eigentlich dadurch ein bisschen verstärkt, dass ich hatte vorhin erzählt, dass ich bei der Commerzbank Budapest aktiv war. Mein ehemaliger Vorstandskollege von der Commerzbank Budapest zur Sparkasse in Bremen wechselte. Und ich mich dann in dem Zusammenhang mit ihm gemeinsam unterhalten hatte über den Weg der Sparkasse Bremen. Wir waren ja auch schon mal, ich glaube, Tim Nesemann zu Gast bei euch im Podcast.
Ja, die kennen wir ganz gut. Das die ist kennen richtig. Wir ganz gut.
Die einfach einen sehr, sehr mutigen und konsequenten Weg hin in eine Netzwerkorganisation gegangen sind. Und er berichtete mir ganz stolz und voller Vorfreude, dass er sich diesem Weg jetzt anschließt und dazu was beitragen kann. Und dadurch bin ich dann ehrlicherweise auch auf euch gestoßen und habe begonnen, mal den einen oder anderen Podcast zu hören. Und so kam mir das Thema insgesamt noch mal etwas näher, als es ohnehin schon war. Und dann haben wir uns im Rahmen des Vorstandes, als wir neue Konstellation zusammenkamen, halt auch mit der Studie, über die wir gerade schon gesprochen haben, beschäftigt und haben die Karten dann im Grunde mal zusammengelegt. Und dazu kamen dann natürlich auch entsprechend die Beobachtungen oder die Beobachtungen, die ich dann zu Beginn meiner Zeit bei der BIP gemacht habe. Und das hatte ich eben schon beschrieben, was diese Beobachtungen im Wesentlichen waren. Und so kam dann das eine zum anderen. Und ich habe erstmal ganz naiv bei euch angeklopft, ob es mal funktionieren könnte, dass wir uns mal treffen und entsprechend zu der Situation ins Gespräch kommen. Ja, das war die erste Fährte, die dann zu euch geführt hat.
Genau, ich erinnere mich, also wir sprachen auch über die Sparkasse Bremen tatsächlich, da waren wir recht schnell dabei und dann über diese Netzwerkorganisation und relativ schnell fiel im Gespräch mit euch drei Vorständen, aber wir wären ja nicht eine Netzwerkorganisation. Also, und das war mir ganz lieb eigentlich, dass das so fiel, dass wir, weil das auch überhaupt nicht dem, unserem Selbstverständnis von Organisationsentwicklung entsprechen würde, jetzt zu sagen, jetzt machen wir mal Copy und Paste, weil wir da irgendwie so einen Goldstandard gefunden haben, sondern auch der Weg, den die Sparkasse Bremen, wenn ich das nochmal nehmen darf, ist ja einer, der eben zur Sparkasse Bremen passt.
Ja.
Und insofern haben wir gesagt, es ist sicherlich schön, sich da mal inspirieren zu lassen. Und das, was da passiert, ist sicherlich auch ein Weg, der von den Überlegungen sehr zu den Marktentwicklungen passt, die wir auch gerade schon beschreiben. Aber natürlich seid ihr eine andere Bank in einem anderen Umfeld mit der Spezialfunktion, die ihr auch gewählt habt. Und wir müssen individuell gucken, was heißen denn diese neuen Marktanforderungen für euch als BIP? So dass wir gesagt haben, Inspiration schön und gut, aber lass uns doch mal zusammensetzen. Und das haben wir dann ja auch gemacht in einem ersten Schritt mit euch drei Vorständen und in Summe 5 Tage tatsächlich. Also ich glaube 3 und 2 oder 2 und 3 in der Reihenfolge, wo uns wichtig war, gemeinsam mal, ich sag mal, unser Denkgebäude, dieses systemtheoretisch inspirierte Denkgebäude von Organisationsentwicklung euch auch zu vermitteln. Und zu gucken, kommen wir da gedanklich zusammen überhaupt, bevor wir gemeinsam überlegen, was könnte denn jetzt für die BIP ein Weg sein? Das war so, das ist jetzt so meine Perspektive. Vielleicht legst du mal deine dazu.
Ja, so ging es los. Ne? Ich glaube, es ging sogar noch ein bisschen früher los. Ich habe jetzt im Vorfeld des Podcasts nochmal geguckt. 2023 ist, glaube ich, diese E-Mail entstanden. Ja, und wir wollten auch dann relativ zügig uns treffen und wie es dann so ist. Manchmal kommen die Dinge anders, als man denkt. Und wir haben dann Stichwort Regulatorik von der BaFin eine Sonderprüfung angekündigt bekommen, die uns dann erstmal als Organisation sehr stark beschäftigte. Und insofern haben wir gesagt, das Thema Organisationsentwicklung muss für den Moment nochmal warten. Und wir sind dann 2024, also sagen wir ein Dreivierteljahr, glaube ich, später wieder auf das Thema zurückgekommen. Und bis dahin sind auch noch ein paar Dinge passiert. Wir hatten den Leitbildprozess schon durchlaufen. Wir hatten aus dem Leitbildprozess heraus auch nochmal ein Führungskräfteprogramm aufgelegt und haben wir gesagt, Mensch, Führungskräfte und Organisationsentwicklung, das gehört doch irgendwie auch zusammen. Ja, und da macht es doch eigentlich Sinn, mit euch auch schon gemeinsam in dieses Führungskräfteprogramm zu starten, um langsam wieder in den Modus der gemeinsamen Aktivität zu kommen. Ja, und dann einige Monate später haben wir dann gemeinsam entschieden, genau in diesen ersten Orientierungsworkshop zu gehen, ne, um eigentlich die die Kernfrage, warum machen wir das hier eigentlich, ja, miteinander zu besprechen. Ja, mhm. Und das ist etwas, was wir mit euch über die Zeit ja auch gelernt haben. Wir lösen nichts, ohne ein Problem zu haben. Ja, und ich glaube, das war so euer Ansatz, mit dem ihr uns auch konfrontiert hattet. Ne? Warum macht es Sinn, sich mal 5 Tage rauszunehmen und zu sagen, wir machen uns Gedanken, wo wir gemeinsam hinwollen. Ja, und ich glaube, das war sehr, sehr gut investiert, ja, weil am Ende genau das die Ausrichtung für diese gemeinsame Zeit war, zu überlegen, welche Lösung oder für welches Problem suchen wir eigentlich die Lösung. Ja, mhm. Und das hat mich ja eigentlich damals sehr, sehr geprägt, ja, so an die Situation heranzutreten. Und matchte dann aber auch wirklich ganz gut mit den Führungskräfte-Workshops, die wir im Vorfeld auch schon, die ihr im Vorfeld auch schon durchgeführt hattet, weil ihr natürlich auch schon das ein oder andere über die Bank dadurch gelernt hattet, ne? Und auch schon eigene Beobachtungen mit unseren Führungskräften mitbringen konntet in den Orientierungsworkshop und wir ja gefühlt eigentlich schon einen Schritt weiter waren, als es am Beginn einer solchen Zusammenarbeit normalerweise der Fall ist.
Mhm. Das stimmt. Also auch wenn es nicht so geplant war, es fügte sich dann ja ganz gut, weil ich erinnere mich, also dieses Führungskräfteprogramm war in 3 Blöcke organisiert und im 3. Block, als wir dann mit euren Führungskräften zusammenkamen, der fand statt, nachdem wir diesen Orientierungsworkshop mit dem Vorstand gemacht haben, sodass wir im Block 3, du erinnerst dich, im Grunde genommen schon so die Story mit in diesen ja. Workshop haben einfließen genau. lassen. Also warum bewegt sich die BIP gerade? Welche Herausforderungen sind da? Welche Rolle erwarten oder sehen und erwarten wir auch von den Führungskräften, sodass im Grunde genommen so das Ende dieses Führungskräfteprogramms der Beginn der eigentlichen Organisationsentwicklung war. Was insofern ganz sinnig war, weil wir ja via Kurswechsel in ganz vielen Unternehmen erleben, wie wichtig es ist, da auch Führungskräfte dann auf der Seite zu haben, sozusagen als Unterstützer wahrzunehmen, dafür ein Verständnis zu erzeugen, welche Notwendigkeiten der Entwicklung auch da sind. Und das konnten wir ganz gut herstellen auf dem Weg.
Genau, also ungeplant geplant, würde ich sagen. Mhm. Das war überhaupt nicht die Überlegung zu Beginn unserer Gespräche, aber es fühlte sich dann wirklich richtig an, ja, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, im Nachhinein, zurückblickend, muss man sagen, war das genau der richtige Weg. Ja.
Mhm. Kannst du mal, wir haben es jetzt schon gesagt, oder du hast es schon gesagt, wie wir arbeiten. Also keine Lösung ohne ein Problem.
Ja. Ne?
Und bitte nicht das New Workbuch rausholen und nur, weil es da drin steht und gerade modern ist, irgendetwas tun, sondern wohl überlegt, da rangehen und schauen, was brauchen wir, in eurem Fall wir als Bank, als BIPFAIR Banking gerade. Und wir sind ja aus diesen 5 Tagen Orientierungsworkshop mit dem Ergebnis rausgegangen. Ne, ich erinnere mich, du erinnerst dich, weil ich eine Folie gebaut habe hinterher, die ich seither immer wieder zeige, mit so einem Foto von der Wand mit Klebezetteln, die wir dran hatten, wo so im Kern so ein paar Dinge drauf standen, die wir rausgearbeitet hatten, die so in die Zukunft gerichtet, was soll sich eigentlich verändern? Kannst du das mal zusammenfassen für uns, so aus deiner Perspektive? Was ist so im Laufe der 5 Tage passiert und mit welchem Ergebnis sind wir dann in die Organisationsentwicklung eingestiegen?
Ja, ich werde das mal versuchen. Ja, genau, wir sind ja wirklich, wie ich es eben schon sagte, mit dem Ansatz reingestartet, dass ihr uns konfrontiert habt als Gesamtvorstand mit der Frage, was ist hier eigentlich euer Problem? Ja, also was versucht ihr am Ende jetzt mit einem Weg der Organisationsentwicklung zu lösen oder besser zu machen? Ja, und ziemlich schnell hat sich herausgestellt, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, im Alltäglichen, in der Linienarbeit, in der Bedienung unserer Kunden, da läuft es eigentlich ganz gut. Ja, natürlich gibt es da das ein oder andere, was man optimieren kann, vielleicht auch optimieren muss, aber vom Grundsatz sehen wir da eigentlich nicht das Kernproblem. Wir beobachten aber, dass es, sobald es komplexer und abteilungsübergreifend wird, ja, dass wir dort Potenzial sehen, dass es besser werden kann, dass es nicht immer zielgerichtet auch zu einem Ergebnis führt, was wir uns wünschen würden. Und gleichzeitig wir auch beobachten, dass ziemlich viele Entscheidungen auch bei uns ankommen, ja, im Vorstand. Mhm. Wenn wir uns hin und wieder auch mal in der Vorstandssitzung die Frage stellen, müssen wir das jetzt echt entscheiden? Ja, oder wäre das nicht etwas, was eine Ebene unter uns oder vielleicht sogar im Operativen hätte entschieden werden können? Ja, und diese Frage der Verantwortungsübernahme, ja, also sind wir immer die richtigen Adressaten für die Entscheidung? Das war auch ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir gesagt haben, da würden wir uns wünschen für die Zukunft, dass wir das verändern, ja, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass wir gar nicht immer diejenigen sind, die die beste Entscheidung für die Bank treffen können, sondern dass wir viel, viel mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Haus haben, die vielleicht zu der besseren Entscheidung kommen, weil sie näher dran sind. Und dieses Thema hat auch eine große Rolle gespielt. Ja, und insofern haben wir uns damit auseinandergesetzt, wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, welche Ausrichtung wir denn unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen geben. Haben wir eigentlich eine klare Übersetzung der Vision, die wir als BIP Fair Banking verfolgen, hin ins Operative? Also weiß eigentlich jeder Einzelne bei uns in der Bank, was sein oder ihr Beitrag ist oder sein kann, um am Ende die Vision der BIP auch zu erreichen? Ja, und ich erinnere mich immer noch sehr gerne an die Purpose-Pyramide von Edeka, die du uns gezeigt hast, die ich total nachvollziehbar fand. Ja, vielleicht ist es auch für einen Lebensmitteleinzelhändler einfacher als für eine Bank, aber das war für mich total einleuchtend. Ne? Mit der Vision, wir lieben Lebensmittel. Und wenn man es runterbricht, am Ende auf die Ziele, beispielsweise 100 zuckerfreie Süßwaren ins Sortiment aufzunehmen. So, das macht irgendwie sehr viel Sinn, ja? Das ganz konkrete Ziel am Ende dazu führt, ja, dass die Vision, wir lieben Lebensmittel von Edeka, zum Teil oder einen Beitrag leistet, um sie zu erreichen. Und darüber haben wir auch viel gesprochen, wie denn mehr Ausrichtung auch im Sinne der BIP funktionieren kann, sodass jeder Einzelne bei uns genauso weiß, ja, was sind denn meine 100 zuckerfreien Süßwaren und was kann ich denn tun, um am Ende die Vision der BIP mit etwas beizutragen, um die Vision zu erreichen. Und wenn man alles zusammennimmt, ich erinnere mich dann noch, dass wir gemeinsam durch einen Canvas gegangen sind, ja, den ihr auch mitgebracht hattet. Und Wort für Wort, glaube ich, kriege ich es nicht mehr hin, aber die Problemsymptomatik war, dass wir gemeinsam gesagt haben, die für die Bank existenzielle Innovationskraft, ja, die fehlt einfach und sie wird durch eine unzureichende oder durch eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und zu wenig Verantwortungsübernahme gebremst. Mhm. Ja, ich glaube, so ungefähr war es. Ja, also im Grunde das, was ich eben beschrieben habe, es ist wichtig für uns, innovativer zu werden, ja, und neben dem sehr erfolgreich laufenden Tagesgeschäft es zu schaffen, die Innovationskraft der Bank zu verbessern. Ja, und dort sehen wir einfach das Hemmnis, ausgelöst dadurch, dass die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit unzureichend ist. Es hört sich hart an, aber so haben wir es damals formuliert. Und dass wir auf der anderen Seite auch die Verantwortungsübernahme in der gesamten Bank von allen Mitarbeitenden noch als Ausbaufähigkeit betrachten.
Mhm. Und also jetzt sage ich mal so, und jetzt haben wir einen Grund für eine Organisationsentwicklung. Also wenn wir von dem Problem sprechen, das hast du jetzt ja schon gesagt, dass wir euch erstmal mit dem Problem konfrontiert haben, dann habe ich mal die Definition gelernt, mir auch nicht selber ausgedacht, ein Problem ist ein Zustand, den ich nicht ohne Schaden so lassen kann. Ja. Also ohne Schaden zu nehmen. Und wenn wir, und das haben wir ja einleitend auch in diesem Podcast gemacht, mal so das Marktumfeld angucken und was da gerade passiert, dann ist, glaube ich, relativ klar, wenn ich zu diesen 300 Banken gehören möchte, die in, was haben Sie gesagt, 2030 noch da sind, dann muss ich in der Lage sein, mich zu verändern. Und wenn die Beobachtung da ist, da geht es nicht um die Suche nach Schuldigen übrigens, ne, sondern wir sind strukturell nicht in der Lage, aus der Abteilungslogik, die wir gebildet haben in unserer Organisation heraus, abteilungsübergreifend, wie es so schön heißt, in der entsprechenden Geschwindigkeit diese Veränderungen aufzunehmen und umzusetzen, dann haben wir einen Ansatz für eine Organisationsentwicklung, also ein Problem. nach unserer Definition. Und das finde ich wichtig. Vielleicht, um das so ein bisschen so aus der OE-Brille einzuordnen, weil ich gerade schon gesagt habe, es geht nicht um die Suche nach Schuldigen. Also die Leute verhalten sich alle vernünftig.
Ja.
Die sind, die leiten im Zweifel diese Fachabteilung und natürlich, also es wird dann oft von Silos gesprochen. Silo-Denken kommt nicht vom Denken in erster Linie, sondern von den Silos. Also die sind zuerst und dann entsteht das Denken, weil das einfach normal ist, dass ein Leiter des Vertriebs wie ein Vertriebler denkt. Mhm. Und dass ein Leiter des Risikokontrollings wie ein Risikokontroller denkt und dass das nicht immer widerspruchsfrei miteinander vereinbar ist, das liegt in der Natur der Sache.
Ja.
Das heißt, unsere Hypothese, die wir dann ja auf der Basis, und du hast gerade den Canvas angesprochen, das ist so ein kleiner Wink an die Alumni unserer Ausbildung, den benutzen wir tatsächlich. Hier ist der Beweis sozusagen, dass in diesem Canvas genau das drin stand. Also was war jetzt die Analyse, dass die übergreifende Zusammenarbeit nicht stark genug ausgeprägt ist? Plus, ich habe im Ohr dieses, wir müssen die Bank zur Sache aller machen, was du geschildert hast. Es ist unwahrscheinlich, dass drei Herren im Elfenbeinturm, ich übertreibe, diese Weltideen haben, die man vielleicht braucht, um in Zukunft da am Markt noch eine Rolle zu spielen, sondern dass man sehr viele Potenziale im gesamten Haus hat, die man einfach nutzen muss. Und das haben wir genommen, also die Bank zur Sache aller machen und die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in einen Modus bringen, so will ich es mal formulieren, in dem im Ergebnis das dabei rauskommt, was ihr braucht. Und die Diagnose war ja, das gibt die bisherige Struktur der Bank nicht her.
Genau. Wobei mir es immer wichtig ist, zu sagen, abteilungsübergreifend ist ja ein großes Wort. Ne? Also natürlich funktioniert auch abteilungsübergreifend heute schon vieles sehr gut. Ne? Also ich denke immer an zum Beispiel an die Erstellung unseres Jahresabschlusses. Da wirken auch viele Abteilungen mit. Ja, mhm. Und das funktioniert natürlich auch ganz hervorragend. Ja, aber es ist etwas, was routiniert abläuft. Ne? Also es wirken mehrere Abteilungen mit an einem Prozess, ja, der klar definiert ist. Ne? Also im Grunde weiß jeder, wer welchen Handschlag zu tun hat. Ja, und da haben wir auch viel drüber gesprochen, die Unterscheidung zwischen Blau und Rot. Ja, mhm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist eure Hörerschaft bekannt, ne, was der Unterschied ist, aber zwischen komplizierten und komplexen Situationen. Ja, und die abteilungsübergreifende Arbeit bei uns, bei routinemäßigen Aufgaben, die wir schon öfter gemacht haben, die funktioniert natürlich auch heute gut. Ja, wenn wir davon sprechen, dass wir noch Potenzial sehen oder die Notwendigkeit zur Verbesserung sehen bei der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, dann geht es immer darum, komplexe Situationen zu lösen, und unerwartete Situationen gemeinsam anzugehen, wo es einfach verschiedene Disziplinen benötigt, die zusammenkommen.
Mhm. Ja, also wichtiger Hinweis, genau, und ich mache mal weiter gedanklich, so um auch unsere HörerInnen mitzunehmen, so mit dieser Diagnose, und das gehört dazu, dass wir sprachen dann irgendwann von dem blauen und von dem roten System, was jetzt theoretisch ein bisschen unscharf ist, aber nützlich war in dem Sinne, dass wir gesagt haben, also dieses rote System fehlt der Bank. Mhm. Ne, man ist stark darin, auch aus der Vergangenheit geprägt natürlich, geübt darin, dieses Blaue diszipliniert abzuarbeiten. Das meine ich im positivsten Sinne, auch wenn das Wort abarbeiten nicht so positiv klingt. Aber eben es nicht geübt ist und auch strukturell nicht gefördert ist, dieses Rote anzugehen. Und so sind die Zukunftswerkstätten ins Spiel gekommen. Vielleicht nimmst du uns da mal mit. Also wie kommen wir jetzt von dieser Analyse und Diagnose, es fehlt da eine Struktur sozusagen, ein rotes System, könnte man sagen, zu der Idee Zukunftswerkstatt. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Christian Carstens von der Bank im Bistum Essen. Wir haben gehört, welche Herausforderungen die Bankenwelt aktuell bewegen und wie daraus der Impuls entstand, die eigene Organisation neu zu denken. Im zweiten Teil geht es dann um die praktische Umsetzung, wie die sogenannten Zukunftswerkstätten funktionieren und was sich seitdem verändert hat. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Abonnier am besten unseren Podcast, dann verpasst du keine Episode.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.